So. Dann herzlich willkommen, Narada, und danke, dass du dich für das Interview zur Verfügung stellst. Ist das dein erstes Interview, was du gibst?
Nee, ich habe schon öfter gemacht.
Ach, schon öfters gemacht.
Diversito auch zweimal.
Ah ja, okay, na fein. Was mich mal interessieren würde, was hat dich denn dazu bewogen, jetzt hierher zu Forum Erleuchtung zu kommen?
Ich bin eingeladen worden. Mhm. Ich würde mich selber nicht als erleuchtet bezeichnen. Mhm. Das ist schon ein ziemlich hochgestochener Begriff. Mhm. Aber ich beschäftige mich seit 15, vielleicht fast 20 Jahren mit Spiritualität und insbesondere dem traditionellen Advaita Vedanta. Mhm. Und habe da über verschiedene Lehrer einiges für mich erkannt, und das ist so das, woran ich mich orientiere, ne, dieser traditionelle Zugang nach Shankara, um da meinen eigenen Erfahrungen und Erkenntnissen mehr Klarheit auch zu geben. Und ja, und so bin ich hier eingeladen worden zu diesem Kongress und bin ganz positiv überrascht, was hier alles so passiert.
Du hast gerade gesagt, du würdest dich nicht als erleuchtet bezeichnen. Was ist denn Erleuchtung für dich?
Naja, aus dem traditionellen Blickwinkel ist Erleuchtung Moksha, ne, die Befreiung. Die totale Erkenntnis, ich bin eins mit allem und nicht Körper und Person. Und das habe ich sicherlich größtenteils erkannt, aber es ist so, dass ich immer noch in dieser relativen Ebene Dinge aufzulösen habe. Mhm. Und ich weiß zwar, ich bin nicht Körper, Person, Gefühl, Erfahrungen, die da so kommen und gehen, aber für mich ist Erleuchtung mehr als nur diese Erkenntnis zu haben, ich bin eins mit allem. Erleuchtung heißt für mich, eine sehr tiefgehende Reinheit und Klarheit zu haben. Und da arbeite ich noch dran. Mhm. Also das Wort Erleuchtung wird auch im traditionellen, in der indischen Philosophie so nicht benutzt. Da gibt es ganz viele Begriffe in der indischen Philosophie, die dem vielleicht nahe kommen, aber die was Unterschiedliches meinen. Mhm. Ja, beispielsweise der Begriff Samadhi, ist ein besonderer ekstatischer, transzendentaler Zustand, in den man reinfallen kann, aus dem man auch wieder rausfällt. Mhm. Ja, zum Beispiel Turiya, das heißt das Vierte, ist das Gewahrsein, was den drei Zuständen Wachtraum, Tiefschlaf zugrunde liegt. Man könnte beides als Erleuchtung bezeichnen, aber es wäre unpräzise. Und so muss man auch immer fragen, was ist denn damit eigentlich gemeint mit den Begriffen. Also Erleuchtung oder Gott oder Glaube, das sind Worte, mit denen jeder was anderes verbindet. Und für mich heißt Erleuchtung zum Beispiel mehr als Erwachen. Erwachen heißt, irgendwo eine tiefe Erkenntnis zu haben. Ich bin gar nicht der Körper, sondern ich bin dieses Gewahrsein, in dem die Erfahrungen kommen und gehen. Und Erleuchtung ist eben noch wesentlich mehr. Erleuchtung heißt, eine tiefe Reinheit und Klarheit zu haben und da herauszuschöpfen.
Was verstehst du unter Reinheit und Klarheit?
Ja, dass Blockaden aufgelöst sind, dass Raga und Dvesha, also Zuneigungen und Ablehnungen, weitestgehend überwunden sind, dass Sattva vorherrscht, also das Element der, der Reinheit und Klarheit im Gegensatz zu Tamas und Rajas. Ich weiß nicht, ob diese Begriffe bekannt sind.
Nee, gar nicht.
Ja, also in der indischen Philosophie gibt es die drei Grundkräfte, die Wirkkräfte oder Eigenschaften der Natur. Ja, das Tamas ist eine dumpfe, träge Kraft. Rajas ist eine aktive, ruhelose Kraft. Ja, die meisten Menschen pendeln zwischen diesen beiden Kräften hin und her. Und Sattva ist das dritte Element, Reinheit und Klarheit. Und das gilt es eben zu kultivieren. Ne? Zum Beispiel in Bezug auf das Ego. Ne? Ein tamassiges Ego ist ein Ego, was sich selbst runtermacht. So, ich bin es nicht wert, das werde ich nicht schaffen und so weiter. Das ist eine Identifikation mit dem Ego, die so ins dumpfe, träge, negative reingeht. Das Rajasige wäre ein Ego, was sagt, ja, ich bin der Geilste. Ja, auch eine starke Identifikation mit dem Ego, sicherlich besser als zu sagen, ich bin doof. Ja, aber das dritte Element, diese Reinheit und Klarheit, ist ein Ego, was sagt, ich bin nicht der Körper, das Gefühl, die Person, sondern ich bin Satchitananda, sein Bewusstsein, Glückseligkeit. Meine wahre Natur ist die Einheit. Und je mehr wir mit dieser Erkenntnis verbunden sind, desto mehr durchdringt es unser ganzes Wesen und desto mehr überwinden wir dann auch die ganzen Schatten unserer Persönlichkeit und die Traumata und letztendlich auch unsere tiefsitzenden Programmierungen. Und so ist dann Erleuchtung weit mehr als nur ein Erkenntnisprozess, sondern es ist eine Transformation des ganzen Wesens. Ich beobachte in der modernen Satsang- und Advaita-Szene, dass da sehr viele Verwirrungen über Konzepte herrschen. Und da sehe ich ein großes Potenzial einfach in diesem traditionellen Zugang. Weil man darüber, das wird seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden ist das entwickelt worden von großen Weisen, die nichts anderes gemacht haben, außer meditieren und über diese Dinge nachdenken. Und da können wir eine wahnsinnige Klarheit draus schöpfen, die eben häufig einfach fehlt. Menschen machen tolle Erfahrungen, große Erkenntnisse, aber entwickeln ihre eigenen Konzepte und ihre eigenen Terminologien und dadurch verwässert vieles und wird einfach unklar und ist dann schwierig nachzuvollziehen.
Was ist für dich die Klarheit?
Klarheit heißt, zu erkennen, ohne das zu vermischen mit persönlichen Färbungen. Also einfach unmittelbar erkennen. Und das ist ein Riesenprozess. Ja, denn wir sind es gewöhnt, die Welt aus unserem Blickwinkel zu sehen und die Welt einfach nur zu sehen. Ja, das ist ein Prozess. Ja, das ist eine Riesentransformation und die ist auch nicht meiner Meinung nach durch einen Moment des Erwachens plötzlich da, sondern das ist ein Jahre, jahrzehntelanger Prozess, diese Transformation. Also Erleuchtung ist nichts, was plötzlich passiert und dann ist alles anders, sondern es gibt sicherlich diese Momente, wo Schübe da sind, aber es ist eigentlich ein Prozess, der lange geht und man ist nie fertig. Auch die großen Meister, Ramakrishna, Ramana Maharshi, Swami Shivananda, die haben alle noch weiter praktiziert, an sich gearbeitet. immer tiefer einzutauchen in die Erkenntnis.
Wenn du an dir arbeitest, wie schaut es aus?
Also ich habe meine regelmäßige Praxis, Meditation, Mantra singen, beschäftige mich mit meinem Geist viel, auch mit Texten, zum einen die ich lese, zum anderen die ich schreibe, da passiert bei mir vieles, wenn ich zu bestimmten Aspekten Texte schreibe, dann sinkt da bei mir vieles tiefer. Aber vor allen Dingen versuche ich im Alltag immer mehr zu beobachten, zu reflektieren, zu analysieren und vor allen Dingen dann mich zu lösen. Mich zu lösen von den persönlichen Konzepten und die Identifikation eben zu verlagern von Körper und Person auf das eine.
Meinst du, dass es möglich ist, komplett ohne Programmierungen und ohne Konzepte hier zu leben?
Nein, das glaube ich nicht. Zum einen brauchen wir Gedanken, Gefühle, Gewohnheiten, um in dieser Gesellschaft zu funktionieren. Und das ist auch nichts Schlechtes. Aber manche Gewohnheiten, Programmierungen stehen uns eben im Weg und färben unseren Blick auf die Welt. Und die gilt es zu überwinden. Aber natürlich die Fähigkeit, Menschen zu beurteilen oder Dinge zu planen, das kommt ja auch aus unseren Programmierungen heraus. Das ist hilfreich. Und ganz, das ist auch nicht das Ziel des spirituellen Weges, dass wir ganz unsere Persönlichkeit auflösen, sondern nur die Identifikation damit. Also jemand, der zur vollen Erleuchtung gekommen ist, der mag trotzdem zum Beispiel lieber Erdbeereis statt Schokoladeneis. Der hat trotzdem noch seine Vorlieben. Aber es ist keine Identifikation mehr da.
Gibt es so was wie ein Endziel für dich?
Nein. Das Leben ist ein Prozess, der nie angefangen hat, der nie aufhört. Und ich sage immer gerne, wir existieren in diesem wabernden Feld der Möglichkeiten und in diesem wabernden Feld kommen und gehen die unterschiedlichen Erfahrungen. Und mehr und mehr lösen wir uns aus dieser Subjekt-Objekt-Beziehung raus und tauchen dann tatsächlich ein mit unserem Gewahrsein in dieses wabernde Feld und im Grunde fängt dann das Leben erst richtig an, wenn wir diese Begrenzungen überwunden haben.
Was ist für dich Non-Dualität? Wie würdest du das beschreiben?
Also per Definition ist ja Dualität die Idee, dass es ein Subjekt gibt, welches ein Objekt erfährt. Also diese Trennung zwischen Ich und der Welt oder zwischen dem Beobachter und dem, was beobachtet wird. Zum Beispiel beobachte ich die Hand oder ich beobachte meinen Gedanken oder ich beobachte dich. Das ist Dualität. Das sind zwei Teile, beziehungsweise drei, sagt man auch. Da ist immer noch der Prozess des Beobachtens oder des Wahrnehmens. Und Non-Dualität heißt, dass das miteinander verschmilzt, dass man erkennt, da gibt es überhaupt keine Trennung, da gab es nie eine Trennung, sondern da ist immer die Einheit zwischen dem Gewahrsein und dem, was dessen man sich gewahr ist, ist keine Trennung, sondern das ist ein waberndes Feld. Und einer meiner Lehrer hat gesagt, die Wirklichkeit ist tatsächlich flach. Das heißt, dieses wabernde Feld, da sticht nichts besonders hervor, sondern es ist einfach die Fülle von allem, was gerade da ist. Und wenn wir in der Dualität sind, ja, dann ist das etwas Lineares. Ja, wenn wir, ich nehme dich wahr, ich nehme das Bild, was ihr jetzt nicht sehen könnt, was da an der Seite hängt, wahr. Ja, ich beobachte das Gefühl, das ist was Lineares. Aber ja, diese Dualität, und wenn die überwunden wird, dann wird es ein vielschichtiges, multidimensionales Feld. Und in diesem Feld tauchen die wunderbarsten Erfahrungen auf und die vergehen wieder. Also da gibt es dann auch keine Trennung zwischen innen und außen, sondern nur Einheit. Und das ist das, was man als Brahman bezeichnet. Und die Einheit von allem, was ist. Und diese Dualität ist das, was man als Maya bezeichnet, die Illusion. Wobei Illusion wird auch oft falsch verstanden. Das heißt nicht, dass es die Welt nicht gibt, sondern die Welt ist nicht die letztendliche Wahrheit, sondern diese Einheit, diese Non-Dualität, das ist die Wahrheit, die Wirklichkeit. Aber eben nicht Subjekt, Objekt. Das ist Maya, die Illusion.
Was ist für dich die Essenz aus allem, was du bis jetzt praktiziert hast? Weil du hast ja viele Dinge gemacht. Ich war mal auf deiner Homepage. Viele Wege, viele Meister. Was ist für dich so die Essenz von allem?
Dass wir leben in dieser relativen Welt, in dieser dualen Welt. Ja, in dieser dualen Welt haben wir einen Körper, den wir versorgen müssen. Wir haben Aufgaben, wir haben Verantwortung, wir haben ein soziales Netzwerk und so weiter. Und in dieser relativen Welt müssen wir erstmal zurechtkommen. Müssen wir erstmal in Harmonie und Einklang kommen. Wir müssen schauen, dass wir gesund sind, dass wir glücklich sind, dass wir unseren Verantwortungen gerecht werden. Und das ist die Basis. Also bevor das nicht gegeben ist, braucht man sich gar nicht auf diese transzendenten Dinge einlassen, weil sonst gerät das Ganze in eine Schieflage, sondern es ist erstmal wichtig, auf dieser relativen Ebene, auf dieser dualen Ebene zurechtzukommen. Und wenn das der Fall ist, dann können wir daran arbeiten, zu versuchen, uns dahin zu bewegen, dass wir diese Einheit erkennen. Und meiner Meinung nach geht es wirklich um eine Erkenntnis dabei. Also viele spirituelle Richtungen drehen sich um die Erfahrungsebene. Ja, ich will meine Kundalini-Energie erwecken oder ich will Samadhi-Zustände erleben oder ich will ganz ins Hier und Jetzt kommen oder. Ja, und auf einer relativen Ebene ist es gut, nach Erfahrungen zu streben und zu gucken, eben, dass man in dieser relativen Ebene eben zu einem besseren Wohlbefinden, zu besserer Gesundheit und so weiter kommt. Aber entscheidend ist, dass wir diese Einheit erkennen. Und das ist keine Erfahrung, sondern das ist nur ein Erkennen, ein Realisieren, ach, meine Güte, ich bin ja schon immer eins mit allem gewesen. Und da verändert sich nicht die Erfahrung, sondern nur der Blickpunkt.
Kann man aus deiner Sicht irgendwas dafür machen?
Nee. Krishnamurti formuliert es sehr schön. Er sagt, du kannst nichts tun, um das höchste Ziel zu erreichen. Aber wenn du nichts tust, wirst du es nicht erreichen. Also in dieser relativen Ebene ist es gut, Yoga zu machen, Tai Chi, Meditation, ausgedehnte Waldspaziergänge, Kunst und was weiß ich, alles, was einem dabei hilft, in Harmonie und Einklang zu kommen mit der Schöpfung. Und dann ist es gut, Demut zu üben, ja, gegenüber der Schöpfung. Aber diese...
Wie schaut das für dich aus?
Demut.
Wie übst du Demut?
Da gibt es ganz konkrete Praktiken, zum Beispiel singen oder sich verneigen oder sein Leben als Dienst zu betrachten, also zu versuchen, sich einzuordnen in den Kosmos und zu tun, was eben gerade anliegt. Also, sich selber zurücknehmen und einfach mitfließen und tun, was anliegt. Dadurch entwickelt man ganz von selbst so eine Demut. Aber alles das kann nur sozusagen den Samen säen, aber dass diese Erkenntnis tatsächlich passiert, ist dann Gnade. Da können wir nichts für tun. Wir können nur in dieser relativen Ebene alles vorbereiten, sozusagen, dass wir diese Gnade, dass wir uns für diese Gnade öffnen. Aber diese Gnade kommt auch vielleicht von selbst.
Es gibt viele Menschen, die ja ohne irgendeinen Weg vorher in irgendeiner Weise einfach plötzlich erwachen. Wie bringst du das mit dem, was du gerade erzählt hast, in Verbindung?
Das ist Gnade. Also.
Aber du vorhin gemeint hast, man muss erstmal schauen, dass man ein schönes Leben führt, dass man eine Harmonie bringt, den Körper in Ordnung bringt und so. Und dann sich erstmal auf das vorbereitet im Prinzip. Und es gibt ja viele, die einfach sagen, du, puh, da hat sich einfach alles gedreht und irgendwie ist völlig klar. Ja, dass hier einfach nur das Leben ist, dass hier nur Einheit ist.
Wenn das passiert, ist es wunderbar. Aber wenn einem das nicht passiert und man aber sieht, dass man leidet in dieser Welt und dass man aus diesem Leiden herauskommen will, dann kann man mit den gerade beschriebenen Aspekten sich öffnen, sich weiter bewegen und sich für diese Gnade öffnen, aber ja, das können wir eben nicht herbeiführen. Und manchen widerfährt es ja einfach so. Ramana Maharshi, der hatte Streit wegen Mathehausaufgaben und hat sich mit dem Tod konfrontiert und ist plötzlich erwacht. Ja, aber auch Ramana konnte seine Erfahrung erstmal nicht wirklich einordnen. Er wusste gar nicht, was ihm dann passiert. Und da ist es gut, wenn wir Orientierung finden. Und die meisten Menschen müssen sich da erst orientieren und erst in Harmonie und Einklang kommen, um sich für diese Gnade zu öffnen. Und manchen ist es gegeben, dass es einfach so passiert, aber dann haben sie noch einen Weg vor sich, das, was da passiert, eben ins rechte Licht zu rücken, das einzuordnen. Was ich vorher meinte, ist dann, dass dann eine Schwierigkeit ist, dass sie ihre eigenen Konzepte entwickeln, um das zu vermitteln. Und darüber gibt es dann eben viel Verwirrung. Und da, ja, es ist so wie ich es sehe, sehr hilfreich, sich an dem Traditionellen zu orientieren, weil wir dort ja, ganz klare Definitionen für die verschiedenen Aspekte haben.
Gibt es für dich auch Nicht-Gnade?
Naja, letztendlich kann man alles, was einem widerfährt, als Gott gegeben betrachten. Mhm. Na, also, es gibt ein sich Bemühen um Achtsamkeit, um Mitgefühl, um Dienen, um einfach zu tun, was anliegt. Aber das, was von außen als Erfahrung auf uns zukommt, ist immer Gnade letztendlich. Das liegt nicht in unserer Kontrolle, das, was wir für Erfahrungen letztlich machen.
Du hattest ja ganz viele Meister.
Na, würde ich so nicht sagen. Okay. Ich habe viele Lehrer getroffen.
Oder viele so. Lehrer. Ja. Ah, ist da für dich ein Unterschied, Lehrermeister?
Naja, wenn ich zu einem Lehrer in eine Veranstaltung gehe, dann ist das noch nicht mein Meister, sondern dann höre ich dem zu und dann erkenne ich vielleicht etwas bei dem, was er sagt, aber ich würde ihn dann jetzt nicht als einen Lehrer betrachten. Mhm. Mhm. Was war denn deine Frage?
Ist gerade interessant, was ist dann für dich ein Meister und dann hattest du überhaupt einen Meister, wenn für dich irgendwas ein Meister ist?
Traditionell ist es ja so, dass man sich einen Lehrer sucht, zu dem man Vertrauen hat, den man durchaus auch mal prüfen kann, ob das auch passt, was der von sich gibt, und dass man sich dem ganz hingibt. Ja, und dass man sich von dem führen lässt, in der Praxis, ja, auf dem Weg zur Einheit. Und das hatte ich nicht, obwohl ich da oft nachgesucht habe. Aber es gibt eben ein paar Lehrer, zu denen ich mich sehr verbunden fühle, von denen ich mich auch geführt fühle, wie Swami Shivananda, wie Ramana Maharshi, ja, wo ich ein großes Vertrauen habe und deren Texte mich einfach sehr berühren und mir die Augen öffnen. Und physisch habe ich eben eine ganze Menge an Lehrern getroffen. Manche haben mich eine Weile begleitet, andere waren einfach nur Begegnungen, die mich dann inspiriert haben und die Wege trennten sich wieder. Ich bin der Meinung, es ist wichtig, Begegnungen zu suchen mit Menschen, die spirituell vielleicht ein paar Schritte weiter sind. Und sich zu inspirieren zu lassen und neue Impulse zu bekommen. Und nicht zuletzt eben auch in deren Segenskraft zu verweilen.
Würdest du dich als Meister bezeichnen?
Nein. Ich bin auch noch auf der Suche. Und es lauert bei mir auch noch das Ego. Und deswegen würde ich mich einfach nicht als Meister bezeichnen, um Gottes Willen. Ich bin zwar ein Lehrer, ne? Also ich vermittle regelmäßig diese Inhalte, aber als Meister bezeichnen. So weit bin ich noch nicht.
Was fehlt denn noch dazu?
Ich ich glaube nicht, dass was fehlt, sondern ich habe noch was zu viel. Und das ist dieses Ego. Und ich merke, dass das noch da ist. Also da ist noch Identifikation. Und da arbeite ich dran, aber ich habe Zeit. Und es braucht auch Zeit. Es braucht viel Zeit. Und das zu akzeptieren heißt auch Demut. Ja, das zu akzeptieren, dass man noch nicht so weit ist und dass man, dass das noch ein Prozess ist, der da wartet.
Steht der Begriff Karma irgendwie in Verbindung auch mit Erleuchtung?
Ja, also traditionell unterscheidet man zwischen verschiedenen Arten von Karma. Ja, es gibt das Karma, was ich jetzt generiere durch Handlungen, die aus einer Identifikation herauskommen. Das heißt, wenn ich aus dem Bewusstsein der Einheit, ja, im Einklang handle, ohne selbst irgendetwas zu wollen damit, ja, dann produziere ich kein Karma. Aber wenn ich aus einer Identifikation handle, was meistens der Fall ist, dann produziere ich Karma. Und dann gibt es den Speicher von Karma, der auch über verschiedene Leben hinausgehen kann. Und es gibt das Karma, was aus diesem Speicher von Karma sich bedient und für dieses Leben aktuell lebt. Und wenn jetzt die Erleuchtung da ist, das heißt, ich voll in diesem Bewusstsein der Einheit bin und diese Reinheit und Klarheit da ist, dann handle ich auch immer nur im Einklang mit der Schöpfung und generiere kein neues Karma mehr. Ja, das ist damit gemeint, wenn man sagt, ne, wenn die Erleuchtung da ist, löst sich das Karma auf. Man baut kein neues Karma mehr auf. Aber es gibt noch das Karma aus der Vergangenheit, was jetzt noch Früchte trägt. Ja, ich zum Beispiel habe früher viel geraucht. Und wenn ich jetzt dann die Erleuchtung finde, ja, dann kann es sein, dass mich das Karma einholt und ich irgendwann Lungenkrebs kriege. Das ist einfach ein Beispiel dafür. Ne? Dass mich die Handlungen aus der Vergangenheit in der Zukunft noch einholen können. Das heißt, wenn Erleuchtung da ist, generiere ich kein neues Karma mehr, aber das alte Karma ist immer noch da. Die Ursache-Wirkungsketten aus der Vergangenheit wirken nach in die Zukunft. Das ist das, was wir Prarabdha-Karma nennen. Und ein großer Meister, der voll erwacht ist, der hat zum Beispiel das Karma, viele Schüler zu haben oder eine große Organisation aufzubauen. Das ist sein Karma. Aber das, was er tut, schafft kein neues Karma mehr. Weil er im Einklang mit der Schöpfung handelt.
Kannst du da eigentlich so ganz relaxed sein oder bist du da immer so ein bisschen in Achtsamkeit, Dass du nicht neues Karma aufbaust?
Ich kann da ganz relaxed sein, ja.
Ja, musst nicht aufpassen.
Nee, es ist mir recht. Also ich gebe mein Bestes, aber ohne da jetzt zu verkrampfen. Ja, und ich tue auch gerne Sachen, die mir gefallen und denke da jetzt nicht drüber nach, oh Gott, jetzt baue ich wieder neues Karma auf. Ja, also, ja, da habe ich einen ganz entspannten Umgang mit.
Könnte es auch möglich sein, dass Karma auch nur ein Konzept ist?
Es ist ein Konzept, ja klar. Klar. Also all diese Dinge aus der Philosophie sind Konzepte. Ja, aber diese Konzepte helfen zu verstehen.
Aber dann könnte es ja auch sein, dass es gar keine Wahrheit beinhaltet.
Das könnte sein. Also in der Bhagavad Gita gibt es einen Vers im 6. Kapitel, da heißt es, für einen Weisen mit Selbsterkenntnis sind die Veden, also sagen wir mal die Konzepte, ebenso viel wert wie ein Wasserkrug an einem überfluteten Ort. Das heißt, wenn diese Selbsterkenntnis da ist, ja, dann merkt man, dass all diese Konzepte, die man hatte, nur Hilfsmittel waren, die einen dort hinführen. Aber sie helfen eben ja, zu verstehen und dann zu erkennen. Aber es sind eben nur Konzepte, es ist nicht die Wahrheit. Es sind nur Hilfsmittel. Aber ja, da kann man sich immer fragen, inwieweit sind die sinnvoll, die Konzepte, inwieweit sind die hilfreich, inwieweit helfen sie mir, mich zu lösen, frei zu werden. Und dann ist es gut.
Was ich auch mal wieder spannend finde, die Idee der Gefangenschaft und der Freiheit. Wer ist gefangen?
In dieser relativen Ebene sind wir immer gefangen. In dieser absoluten Ebene sind wir immer frei.
Aber da ist doch keine Trennung.
In dieser relativen Ebene ist Trennung. Da sind wir getrennt. Es gibt mich und es gibt die Steuererklärung und es gibt das Finanzamt. Und das muss irgendwie zusammenspielen. Und dem Beamten im Finanzamt, dem kann ich das nicht erklären, dass das alles ganz entspannt ist und sein darf und so weiter. Sondern da ist diese Trennung, dieses Gefangensein und dem muss ich mich dann auch einordnen. Wenn ich hier in dieser Welt leben will, dann gibt es einfach bestimmte Regeln und bestimmte Absprachen, die hilfreich sind. Aber es gibt dann diese absolute Ebene und da ist alles eins. Da ist auch der Finanzbeamte ein von Gott gesandtes Wesen, was sich einfach verloren hat, vielleicht in Identifikation, aber ja, wir sind auch eins mit dem. Aber ja, trotzdem müssen wir in dieser relativen Ebene funktionieren und sich ganz auf die absolute Ebene nur noch beziehen, ist in der Regel nicht hilfreich. Es sei denn, man zieht sich in die Höhle zurück und hat keine Verantwortung und ja, kann sich dem einfach widmen. Aber in der Regel müssen wir auch gucken, dass wir in dieser relativen Ebene zurechtkommen. Und dann ist es beides gleichzeitig da. Dann ist auf einer absoluten Ebene die Freiheit da und auf der relativen Ebene ist es das Einordnen, das Unterordnen da.
Wir können auf zwei Ebenen, auf der einen Seite ist es Einheit und auf der anderen Seite zwei Ebenen. Wie bringst du das zusammen? Oder ist das getrennt für dich?
Das ist nicht getrennt. Das existiert sozusagen nebeneinander. Also in diesem Absoluten ist dieses Relative und ich kann immer dieses Relative sehen und dieses Absolute sehen und da heraus schöpfen, aber trotzdem gibt es dort dich mit deinem Körper und deinem Leben und hier gibt es mich mit meinem Körper und meinem Leben. Und beides sind auf der relativen Ebene vollkommen andere Wirklichkeiten, aber auf einer absoluten Ebene genau gleich. Und das beides existiert nebeneinander. Shiva und Shakti. Das Shiva, das reine Bewusstsein und Shakti eben die dynamische, manifeste Welt.
Was ist denn die wahre Natur des Egos?
Sich mit dem Absoluten zu verbinden und da heraus zu schöpfen und trotzdem zu wissen, ich habe einen Körper, ich habe eigene Gedanken ich habe Gedanken und Gefühle, aber eben, ja, aus dem Bewusstsein der Einheit heraus. Hatte ich ja vorhin schon mal kurz erklärt. Ne? Es gibt
die wahre Natur vom Ego. Das war die Frage, was ist die wahre Natur des Egos?
Ja, und die wahre Natur ist eben nicht, entweder sich selbst niederzumachen oder sich selbst zu erhöhen, sondern sich selbst mit dem Höchsten, mit dem Einen zu verbinden. Also in der Yoga-Philosophie gibt es zum Beispiel die vier Teile des Geistes. Da gibt es Manas, das ist der Teil, der mit Sinneserfahrungen und mit Handlungen zu tun hat, das ist der niedere Geist. Dann gibt es Citta, das Unbewusste, wo die ganze Zeit Impulse kommen, um Situationen einzuordnen. Dann gibt es Buddhi, die Unterscheidungskraft, das ist der Aspekt, der, den wir stärken sollten, der unterscheiden kann, was zu tun ist und wie Situationen einzuordnen sind. Und es gibt Ahamkara, und das wird wörtlich übersetzt, der Ich-Macher. Das ist ein Teil unseres Geistes, der sich sozusagen mit sich selbst identifiziert. Und das ist ein Werkzeug, kein Hindernis, sondern es wird dann zum Hindernis, wenn es entweder sich selbst niedermacht oder sich selbst erhöht. Aber hilfreich ist es dann, wenn es sich selbst einfach in dieser Welt als Individuum definiert und aus dem Bewusstsein der Einheit heraus schaut, wie er sich positioniert oder definiert und aufstellt im Leben. Weil wir haben einen Körper, und wir haben Verantwortung, ein Leben zu führen, und da brauchen wir auch ein gewisses Ego, aber eben ein demütiges Ego. Ken Wilber sagt, du musst ein gesundes Ego haben, bevor du es überwindest. Also wir müssen auch mit beiden Füßen im Leben stehen und uns in diesem Leben hier auch irgendwo behaupten und überleben können. Und da ist es eben hilfreich, sich weder niederzumachen noch zu erhöhen.
Gibt es für dich einen freien Willen?
Da habe ich sehr viel drüber nachgedacht. Ich glaube, nein. Ramakrishna sagt was ganz Schönes dazu. Er sagt, Mensch, wisse, dass du nur eine von Gott gelenkte Maschine bist, und dann tue so, als, wie sagt er, na, und dann tue, was du willst. Also, es ist letztlich in diesem wabernden Feld, kommen und gehen die Erfahrungen und auch die Illusion eines freien Willens. Letztendlich, ne, von einer radikalen, absoluten Sicht haben wir keinen freien Willen. Aber das soll nicht heißen, dass wir uns einfach nur zurücklehnen, sondern ja, dass wir so tun, als hätten wir einen freien Willen und unser Bestes geben.
Ist es deine Erfahrung, dass jetzt kein freier Wille da ist, oder ist es noch so ein bisschen, wo du am Nachdenken bist?
Es ist meine Erfahrung, dass ich mache keine Gedanken, ich mache keine Bewegungsimpulse, sondern das taucht auf in mir. Ich kann keine Gedanken produzieren. Ich kann auch nicht einen Wunsch, einen Willen produzieren, sondern das kommt einfach.
Warum will man das Ego überwinden?
Überwinden ist schwierig. Mhm. Weil es ist ein Teil von uns, genauso wie wir eine Hand haben, die wir brauchen, um hier was zu tun. Genauso brauchen wir auch das Ego, um in dieser Welt uns zu definieren und zu agieren. Was wir überwinden sollten, ist den Stolz und die Überheblichkeit im positiven und im negativen Sinne. Also die Identifikation damit. Aber nicht das Ego.
Definier doch mal Ego.
Gibt es natürlich unterschiedliche Weisen, das zu definieren. Im Westen definieren wir Ego als Definition des Ego. Habe ich jetzt keine Antwort drauf. Das ist schwierig. Mhm. Also das ist der Teil, der sich mit sich selbst identifiziert. Und wenn diese Identifikation mit dem Körper, den Gedanken und den Gefühlen da ist, dann rutscht es mehr in die relative Ebene, mehr in die Trennung, mehr ins Leiden. Aber es gilt, sich mehr mit dem Absoluten, mit dem Wahren zu identifizieren. Und dann rutscht es eben in den Einklang. Und beides macht das Ego, diese Identifikation.
Also du meinst, das Ego identifiziert sich auch mit dem Absoluten oder es identifiziert sich mit dem Relativen?
Ja. Und es sollte so sein, wenn wir in Einklang kommen wollen.
Jetzt fragen wir mal wieder, was ist dann das Ego, was sich da identifiziert?
Ein Teil unseres Geistes.
Verstehst du unter Geist den Verstand oder die Gedanken oder was verstehst du unter Geist? Oder?
Der Geist ist das Werkzeug, was zu Körper und Person gehört. Genauso wie wir eine Hand haben, haben wir Gedanken. Und diese Gedanken haben unterschiedliche Aspekte. Und ein Aspekt dessen ist diese Identifikation, das, was wir als, das, was ich gerade definiert habe, als Ich-Macher. Und wenn er sich mit Körper und Person identifiziert, ist es der negative Aspekt des Ego. Und wenn er sich mit dem Reinen, dem Wahren, dem Absoluten identifiziert, ist es der positive Aspekt.
Also dann gibt es immer ein Ego und es ist nur einmal mit dem Absoluten und einmal mit dem Relativen identifiziert?
Ja. Also auch wenn Erleuchtung da ist, gibt es noch ein Ego. Aber das Ego ist dann ganz mit dem Absoluten absorbiert.
Aber wenn es absorbiert ist, dann ist es doch weg? Sonst wäre es ja nicht absorbiert.
Oder ganz verbunden damit. Ja, aber wenn Erleuchtung da ist, entsteht trotzdem irgendwann Hunger. Ja, und das Ego ist der Teil, der dann realisiert, oh, da ist Hunger, ich muss mir was zu essen besorgen. Und der dann.
Wir können dann Tiere fressen, wenn die Hunger haben. Die haben doch kein Ego und können trotzdem essen.
Gute Frage. Wahrscheinlich ist das ein Aspekt, wo ich nochmal intensiver ran meditieren darf. Ja, da sind mal Widersprüche. Kann ich jetzt so nicht beantworten.
Gibt es einen Unterschied zwischen Sein und Tun?
Das Tun taucht im Sein auf. Ja, also das Sein, das ist ein Begriff, der dieses Absolute umschreibt. Ja, das ist, was wir als Sat bezeichnen. Das Sat, das Sein. Chit, das Bewusstsein, Ananda, die damit verbundene Glückseligkeit. Satchit Ananda ist ja einer der Schlagworte, um dieses Absolute zu bezeichnen. Und in diesem Absoluten taucht der Körper auf, taucht die Person auf und taucht eben auch das Handeln auf. In der Bhagavad Gita wird gesagt, wer das Handeln im Nichthandeln erkennt, ist ein wahrer Yogi. Also es gilt zu erkennen, dass nicht ich handle, sondern dass einfach Handlung geschieht. Im Sein.
Hat die dann für dich eine andere Qualität?
Ja. Wenn sie nicht nur aus einer Identifikation heraus geschieht, aus einer relativen Färbung, sondern einfach als Impuls im Feld des Absoluten. Und da heißt es, ja, einfach verweilen in diesem wabenden Feld und Impulse, die da sind, wahrnehmen und gegebenenfalls ja, Handlung daraus entstehen lassen. Aber eben nicht mehr etwas wollen und dann irgendwie zielgerichtet handeln, sondern einfach es fließen lassen.
Du sagst, wir haben keinen freien Willen. Wie kann ich das dann entscheiden, ob ich es fließen lasse oder ob ich irgendwas will?
In dieser relativen Welt haben wir die Illusion eines freien Willens. Mhm. Und das ist der Teil, der dann sich meint zu entscheiden. Mhm. Ja, aber wenn wir ganz verankert sind im Absoluten, dann geschieht es einfach.
Manche sagen ja, die können dir genau sagen, ob jemand erwacht ist oder nicht. Wie siehst du das?
Also in den Schriften steht auch, nur ein Jivanmukti erkennt einen Jivanmukti. Also nur jemand, der diese Befreiung hat, kann das bei jemand anderem auch erkennen. Mag sein. Es ist auf jeden Fall so, dass Menschen unterschiedliche Wirkungen auf andere Menschen haben. Also wenn ich Menschen begegne, dann wirken sie irgendwie auf mich und manche Menschen hinterlassen sehr tiefen Eindruck und manche nicht. Und manche Menschen, da spüre ich eine starke Präsenz und eine starke Ausstrahlung und bei manchen nicht.
Würdest du das jetzt mit Erwachen in Verbindung bringen oder einfach nur so spüren?
Also ich würde mir das selber jetzt nicht anmaßen, das beurteilen zu können. Aber mag sein, dass es ja, Menschen gibt, die das unmittelbar wahrnehmen. Hm. Aber ich bezeichne mich ja selbst auch nicht als erleuchtet. Insofern habe ich dann auch nicht den Anspruch, diese Eigenschaft zu haben, zu erkennen, ob andere erleuchtet sind. Ich weiß nur, es gibt Menschen, die mich tief berühren und inspirieren. Und es gibt Menschen, die das nicht tun.
Mhm. Ja.
Und das kann auch der Postbote sein, der mich berührt und inspiriert.
Was ist die Ursache unseres Gefühls des Getrenntseins?
Das ist Unwissenheit. Das ist die Ursache, das hat schon Buddha gesagt, die Ursache allen Leidens. Und das ist auch der Schlüssel, um das Leiden zu überwinden. Die Unwissenheit. Ja, Unwissenheit über unsere wahre Natur. Das heißt, wir können im Umkehrschluss heißt es nicht, dass wir viel Wissen aneignen müssen, sondern dass wir viel Unwissen loswerden müssen. Ja, wir haben von Kindesbeinen auf so viele komische Konzepte gelernt. Und das sind immer wieder Brillen, die wir aufgesetzt bekommen. Und die gilt es zu überwinden. Und einfach in die unmittelbare Präsenz, in die reine Erkenntnis reinzukommen. Avidya, die Unwissenheit. Das ist das große Hindernis. Die Ursache allen Leidens. In den Yoga-Sutras gibt es die fünf Ursachen von Leiden. Da gibt es darüber hinaus, es gibt Unwissenheit, dann gibt es das, was wir unbedingt haben wollen, das, was wir unbedingt vermeiden wollen, die Identifikation mit dem Ich oder mit Körper und Person und die Angst vor dem Tod. Aber alle die haben die Ursache in Avidya, in der Unwissenheit. Und das ist der Schlüssel, wie wir uns von sämtlichen Leiden befreien können und uns von den damit verbundenen Konzepten trennen. Wenn wir erkennen, wir sind eins mit allem, wir sind dieses wabernde Feld und in diesem wabernden Feld kommen und gehen die unterschiedlichen Zustände und Erfahrungen, dann können wir losgelöst beobachten, was da so passiert. Das heißt, wir sind ganz verbunden damit, aber trotzdem immer in dieser Einheit. Das heißt, wir leiden dann nicht mehr unter einzelnen Schmerzen oder Verlusten, sondern verweilen eben in dieser Fülle, die mit absolutem Glück verbunden ist.
Und wie kann man diese Erkenntnis, dieses Erwachen in den Alltag integrieren?
Durch Dienen, indem man, das ist vor dem Erwachen und nach dem Erwachen das Gleiche. Es ist ganz wichtig, sich einzuordnen in den Kosmos und einfach das zu tun, was gerade ansteht, was unsere Verantwortung ist, was gerade in unserem Erfahrungshorizont passiert und offensichtlich gerade anliegt. Das heißt, wir stellen uns zur Verfügung als Instrument aus dem Absoluten im Relativen. Das ist das, was man als Karma-Yoga bezeichnet. Also selbstlos in Anführungsstrichen, also ohne Ich-Identifikation tun, was gerade zu tun ist. So wie der Apfelbaum im Herbst seine Äpfel abwirft, so wie die Zelle im Körper ihre Aufgabe erfüllt, genauso sind wir eine Zelle in diesem großen Ganzen und ordnen uns da ein und versuchen nicht besonders zu sein oder uns abzuheben, sondern uns einzuordnen.
Hast du noch eine Botschaft?
Ordnet euch ein. Ja, einordnen, in Harmonie kommen mit der Schöpfung, tun, was zu tun ist, und der Rest passiert von alleine. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass wir unser Leben als Dienst an den Kosmos betrachten. Weil dann kommen wir in Einklang und dann sind wir in diesem Absoluten und fallen dann auch irgendwann nicht mehr da raus. Wenn das unsere tiefe Gewohnheit ist, zu dienen.
Ich denke, das waren schöne Schlussworte. Ja, ich danke dir für das Interview.
Danke dir.
Dankeschön.